Wer die Psalmen liest, spürt sofort ihre besondere Atmosphäre, Gebete, Klagen und Jubelrufe, die direkt aus dem Herzen zu Gott gesprochen sind, manchmal tiefgeistlich, manchmal auch menschlich verstrickt. Gerade diese Mischung aus göttlichem Licht und menschlichen Missverständnissen wirft Fragen auf: Warum betont David so stark seine eigene Gerechtigkeit? Warum ist einerseits das Gesetz kostbar, während an anderen Stellen der Messias und Gottes Gegenwart alles überstrahlen? Um diese Spannung zu verstehen, hilft es, die große Linie der Bibel zu sehen: Was sagt sie über Christus, was über das Gesetz und welcher geistliche Geist durchzieht das Ganze? Zwei Linien: Baum des Lebens und Baum der Erkenntnis. Am Beginn der Schrift steht der Mensch in einem Garten, in dessen Mitte zwei Bäume stehen. Über den einen heißt es: Und aus dem Erdboden ließ Jehova Gott allerlei Bäume emporwachsen, die angenehm anzusehen und gut zur Speise waren, und auch den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Diese beiden Bäume sind mehr als botanische Angaben, sie markieren zwei Quellen, aus denen der Mensch leben kann. Der Baum des Lebens steht für Gott selbst als geteiltes Leben, seine Gegenwart, seine Nähe, sein Sich-Schenken. Der andere Baum steht für eine Existenz, die sich um Einschätzung dreht, um richtig und falsch, gut und böse, um das Urteil über Taten, losgelöst von der unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott. Nicht die Frage, was tue ich, steht beim Baum des Lebens im Vordergrund, sondern wovon lebe ich, von wem empfange ich? Beim Baum der Erkenntnis verschiebt sich die Mitte, das eigene Urteil, das eigene Tun, auch das religiös Gute, rückt auf den Thron. Wir müssen erkennen, dass die ganze Bibel im Blick auf diese zwei Bäume geschrieben ist. Die gesamte göttliche Offenbarung ist die Entfaltung des Gedankens dieser beiden Bäume. 1. Mose zeigt uns den Menschen in einem angenehmen Garten, vor ihm der Baum des Lebens. Und in der Offenbarung, am Ende der göttlichen Offenbarung, sehen wir den Baum des Lebens wieder. Der Baum des Lebens stand nicht nur im Garten, sondern wird auch in der ewigen Stadt, dem neuen Jerusalem, sein. Die Linie des Baumes des Lebens zieht sich durch die ganze Bibel, von 1. Mose bis zum letzten Kapitel des Buches der Offenbarung. Dieses Spannungsfeld tritt früh konkret hervor. Kain bringt Gott die Frucht des Erdbodens, also das Ergebnis seiner Mühe, Abel bringt ein Erstlingstier aus der Herde, ein stellvertretendes Opfer. Kain ist fleißig, religiös, moralisch nicht auffällig. Und doch verwirft Gott sein Opfer. Nicht, weil es grob böse wäre, sondern weil es die Linie des Baumes der Erkenntnis verkörpert, der Mensch bringt Gott seine Leistung. Abel dagegen steht auf der Linie des Lebens, er bringt ein Opfer, das auf einen anderen weist, auf ein Blut, das für ihn spricht. Schon hier wird deutlich, was später der Hebräerbrief aufgreift: Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Abels Opfer ist ein stiller Ruf: Ich lebe nicht von meiner Arbeit vor dir, sondern von dem, was ein anderer für mich trägt. In dieser Perspektive sind die zwei Bäume nicht fern, sondern erschreckend nah. In jeder Frömmigkeit steckt die Versuchung, wie Kain zu kommen, arbeitsam, ernsthaft, aber im eigenen Namen. Bei Abraham verzweigt sich dieselbe Linie erneut. In 1. Mose 16 greifen Abraham und Sarah zu einem nachvollziehbaren, vernünftigen Plan, um Gottes Verheißung nachzuhelfen. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ismael gebar. Ismael ist Produkt eines Plans, der menschlich klug, aber geistlich fleischlich ist. Gott hat ein Wort gegeben, der Mensch sorgt nun eigenmächtig für die Erfüllung. Jahre später wird Isaak geboren, und Abraham war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Isaak ist nicht Ergebnis optimierter Strategien, sondern Frucht des Wunders, dass Gott selbst wirkt, als alle natürlichen Möglichkeiten verfallen sind. In Ismael und Isaak stehen sich zwei Lebensformen gegenüber, das aus der eigenen Kraft geborene religiöse und das aus der Verheißung geborene Leben. Galater 4 liest diese Geschichte ausdrücklich als Bild: Ismael steht für die Linie des Gesetzes und der eigenen Fähigkeit, Isaak für die Linie der Gnade und des Glaubens. Auch im Weg Israels verlaufen diese beiden Linien nebeneinander. Am Sinai empfängt das Volk den Kern des Gesetzes und antwortet voll Selbstvertrauen: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Hier spricht die Stimme des Baumes der Erkenntnis: Wir kennen nun das Gute und werden es tun. Nur wenige Kapitel später zeigt sich, wie brüchig dieses Selbstvertrauen ist. Gleichzeitig lässt Gott im selben Buch die Stiftshütte bauen, ein Heiligtum, in dem er mitten unter dem Volk wohnen will, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Das Gesetz stellt Anforderungen, die Stiftshütte bietet Gegenwart und Versöhnung. Das eine enthüllt, wer der Mensch ist, das andere teilt mit, wer Gott für den Menschen sein will. Die Opfer, das Priestertum, die Bundeslade, all das gehört zur Linie des Lebens, weil es vorwegnehmend von Christus spricht, der unser wahrer Hohepriester und unsere Gerechtigkeit ist. Und aus dem Erdboden ließ Jehova Gott allerlei Bäume emporwachsen, die angenehm anzusehen und gut zur Speise waren, und auch den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Abram war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abram Ismael gebar. Die Betrachtung der zwei Linien, des Baumes des Lebens und des Baumes der Erkenntnis, lädt zu einer stillen, ehrlichen Selbstprüfung ein, wovon nährt sich mein Christsein tatsächlich? Dort, wo das eigene Tun, die eigene Einschätzung und selbst die eigene Frömmigkeit das Gewicht tragen, spiegelt sich keins Linie, aufrichtig, fleißig, aber lastend und unverlässlich. Wohingegen Christus selbst zur Mitte wird, wo sein Opfer mein Zutritt und seine Gegenwart mein Trost ist, da berühre ich die Linie Abels, die Linie des Lebens. Ermutigend ist, dass Gott uns immer wieder von der einen zur anderen Linie hinüberruft. Durch sein Wort, durch innere Erschöpfung an der eigenen Kraft, durch das leise Ziehen des Geistes lenkt er unseren Blick weg von Ismael hin zu Isaak, weg von der Ankündigung »Alles wollen wir tun« hin zur Bitte »Sei du meine Gerechtigkeit, sei du mein Leben«. Wer so lernt, aus Christus zu leben, erlebt, wie die Bibel vom Buch der Forderungen zum Buch des Lebens wird, in dem ein und dieselbe Einladung aufleuchtet, kehre zurück zum Baum des Lebens, zu dem Gott, der nicht deine Leistung verlangt, sondern dir sein eigenes Leben schenken will. Christus im Zentrum, Hauptlinie von Leben, Gnade und Gemeinde. Wenn man die Schrift als Ganzes betrachtet, fällt auf, dass sie nicht um Gebote kreist, sondern um eine Person. Gott verfolgt eine Absicht, die älter ist als das Gesetz, er will sich selbst in Christus mit Menschen verbinden, bei ihnen wohnen und in ihrer Mitte erkannt werden. Schon im Alten Testament wird das sichtbar. Kaum hat Israel den Sinai erreicht, gibt Gott eine Anweisung, die über alle Einzelgebote hinausweist, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem, was ich dir zeige, dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. Die Stiftshütte ist nicht zunächst ein Ort religiöser Pflichterfüllung, sondern ein Zeichen, der heilige Gott kommt mitten ins Lager einer unvollkommenen, oft widerspenstigen Schar. Priester, Opfer, Bundeslade, all dies dient dazu, dass diese Gegenwart Gottes nicht verzehrend, sondern lebensspendend erfahren werden kann. Die Hauptlinie der Bibel ist die zentrale Linie von Gottes Ökonomie in Bezug auf Christus und die Gemeinde. Dies ist die Linie des Lebens. Christus ist die Zentralität und die Universalität von Gottes ewiger Ökonomie. Die Gemeinde ist der Leib Christi, das Gegenstück Christi, die Ergänzung Christi, damit Gott eine Wohnung auf der Erde habe. Diese Wohnung ist vorgebildet durch die Stiftshütte und den Tempel, die beide als das Haus Gottes gelten. Später wird die Stiftshütte im Tempel Salomos aufgenommen und vergrößert, da baute er das Haus für den Herrn. Dieses Haus heißt im Richterbuch Haus Gottes. Es steht in Silo, später in Jerusalem, als Zeichen, dass Gott ein Ort auf Erden wichtig ist, wo er wohnt, angebetet wird und sich mitteilt. Doch die Opfer und die Architektur sind nicht Selbstzweck. Der Hebräerbrief erinnert daran, dass der Heilige Geist durch diese Ordnung anzeigt, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbart sei, und deutet die Opfer als Hinweise auf ein einziges, endgültiges Opfer, Christus, der, durch sein eigenes Blut ein für alle Maliachi in das Heiligtum hineingegangen ist, als er eine ewige Erlösung erfunden hatte. So wird sichtbar, Stiftshütte und Tempel waren Schatten, die Wirklichkeit tritt in Christus selbst hervor. Er ist der wahre Priester, das wahre Opfer und das wahre Haus Gottes, in dem Gott und Mensch sich begegnen. Neben dieser Hauptlinie von Christus und dem Haus Gottes verläuft die Nebenlinie des Gesetzes. Sie beginnt kraftvoll am Sinai, ist heilig, gerecht und gut, und doch ist sie nicht Zielpunkt, sondern Zwischenstation. Paulus beschreibt das Gesetz als Pädagogen, der uns auf Christus hin bewachen und führen sollte. Es macht Sünde offenbar, es schützt, es grenzt ein, aber es kann nicht lebendig machen. Darum heißt es in Römer 5 mit einer auffälligen Formulierung, das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung überströmend werde. Wo aber die Sünde überströmend geworden, ist die Gnade noch überschwänglicher geworden. Das Gesetz steht daneben, nicht im Zentrum. Es ist wie eine Begleitspur, die die Hauptmelodie der Gnade nicht ersetzen, sondern unterstreichen soll. Wer das Gesetz zur Hauptsache macht, verrückt die Gewichte der Bibel, er nimmt das, was Gott als Spiegel gegeben hat, und versucht, es als Quelle zu benutzen. Im Neuen Testament wird die Hauptlinie scharf konturiert. Von Christus heißt es, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Thron oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen, und er ist vor allen Dingen. Und alle Dinge werden in ihm zusammengehalten, und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er selbst in allen Dingen den ersten Platz einnehme. Christus ist nicht nur Retter einzelner Seelen, sondern Mittelpunkt und Tragfläche der ganzen Schöpfung. Gott hat ihn zum Haupt der Gemeinde gemacht und ihm alles unter die Füße gelegt. Die Gemeinde wiederum ist nicht eine religiöse Organisation neben vielen, sondern der Leib Christi, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. In ihr wird Gottes Plan greifbar, Christus will sich mit Menschen so verbinden, dass sie sein Leben tragen, ihn darstellen und gemeinsam zu seiner Wohnung werden. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem, was ich dir zeige, dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. Und es geschah im 480. Jahr nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten, im 4. Jahr der Regierung Salomos über Israel, im Monat Zi, das ist der 2. Monat, da baute er das Haus für den Herrn. Die Einsicht, dass Christus und nicht das Gesetz die Hauptlinie von Gottes Heilsplan bildet, schenkt Weite und zugleich Konzentration. Weite, weil die Bibel sich nicht mehr vor allem als Sammlung von Anforderungen zeigt, sondern als Geschichte eines Gottes, der eine Wohnung bei den Menschen sucht, in Christus, im Heiligen Geist, im Leib Christi. Konzentration, weil vieles, was uns beschäftigt, an Kraft verliert, die Sorge, nicht zu genügen, der Drang, uns durch geistliche Leistungen zu profilieren, der stille Stolz auf eigene Konsequenz. Wer innerlich zu der einfachen, aber tiefen Bewegung findet, Christus ist des Gesetzes Ende für mich, den Glaubenden, der beginnt, die Gemeinde als Ort der Gnade zu sehen, nicht als Ort des Vergleichs. Dort, wo Christus praktischen Vorrang gewinnt, in der Auslegung der Schrift, im Gemeindeleben, in den verborgenen Entscheidungen des Alltags, erfährt der Glaubende Schritt für Schritt, wie befreiend es ist, im Strom der Hauptlinie zu stehen, im Strom eines Lebens, das von Gott ausgeht, zu Gott hinführt und in allem Christus groß macht. Der Geist der Bibel, Christus erhöhen, nicht das Gesetz. Zwischen den vielen Stimmen, Bildern und Geboten der Schrift lässt sich ein Grundton erkennen. Der Geist der Bibel erhöht Christus. Er sorgt dafür, dass keine Wahrheit, kein Geschenk und keine Ordnung, auch nicht das Gesetz, neben Christus einen eigenständigen ersten Platz einnimmt. In Kolosser 1 ist dieser Geist wie in einem Brennspiegel zu hören, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Von ihm heißt es weiter, und er ist vor allen Dingen, und alle Dinge werden in ihm zusammengehalten, und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er selbst in allen Dingen den ersten Platz einnehme. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Gott selbst hat entschieden, dass seine ganze Fülle in Christus wohnt und dass dieser Christus in allem den Vorrang hat. Wo immer Menschen anfangen, etwas anderes in die Mitte zu rücken, Regeln, Erfahrungen, Traditionen, geraten sie quer zu diesem Geist der Schrift. Nach der ganzen Bibel bedeutet Glaube zunächst, dass wir unser eigenes Arbeiten, unser eigenes Tun einstellen, das ist die negative Seite. Positiv bedeutet Glaube, auf den Herrn zu vertrauen. Glaube heißt, unser Tun aufzugeben und auf sein Tun zu vertrauen. Das Prinzip des Glaubens steht in Verbindung mit dem Prinzip des Sabbats. Das Prinzip des Sabbats lautet, du musst dein Werk ruhen lassen, weil Gott alles für dich ist. Gerade das Gesetz ist hier eine feine Versuchung. Es stammt von Gott, es ist heilig, und doch ist es nicht dazu gegeben, Christus Konkurrenz zu machen. Paulus beschreibt seine Rolle nüchtern, das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung überströmend werde. Es ist hinzugekommen, nicht von Anfang an im Zentrum. Es macht Sünde offenbar, aber es gibt keine Kraft, sie zu überwinden. Wo der Mensch das Gesetz zur letzten Hoffnung macht, würdigt er unbewusst Christus herab, er versucht, durch eigenes Tun zu gewinnen, was Gott in seinem Sohn schenken will. Jesaja entlarvt die Tragik dieses Weges mit scharfer Klarheit: Wir alle sind wie ein Unreiner geworden und all unsere Gerechtigkeiten wie ein beflecktes Kleid. Nicht nur unsere offensichtlichen Sünden, sondern auch unsere besten Leistungen taugen nicht als Grundlage vor Gott. Der Geist der Bibel bewahrt davor, indem er uns immer wieder von unserer Gerechtigkeit weg zum Sohn Gottes hinzieht. In den Psalmen wird sichtbar, wie leicht selbst ein Gottesmensch in die Schieflage geraten kann, das Gesetz oder die eigene Gerechtigkeit zu hoch zu hängen. Wenn der Beter sich auf seine Rechtschaffenheit beruft, klingt darin die Stimme des Herzens, das meint, wenn ich nur richtig lebe, dann hat Gott mich zu erhören. Und doch leuchtet mitten in diesem Ringen ein anderer Ton auf. In Psalm 2 heißt es: Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Statt auf das eigene Tun zu bauen, wird der Blick auf den Sohn gelenkt, auf die Beziehung zu ihm, auf das Bergen bei ihm. Der Geist der Bibel ist der Geist, der nicht unsere Leistung, sondern unsere Bindung an Christus betont. Er führt von der Frage, was habe ich getan, zur Frage, wo bin ich, bei mir oder bei ihm. In dieser Verschiebung liegt nicht Schwächung, sondern Befreiung, der Maßstab Gottes bleibt ernst, aber die Grundlage der Gemeinschaft wird Gnade. Mit dieser Ausrichtung ist der Geist der Bibel eng mit dem Geist des Glaubens verbunden. Glauben ist dabei nicht nur das Fürwahrhalten von Lehrsätzen, sondern eine innere Bewegung weg vom eigenen Tun hin zu Gottes Tun. Glaube bedeutet zunächst, unser eigenes Arbeiten einzustellen, positiv heißt Glaube, auf den Herrn zu vertrauen. Darum ist der Glaube mit dem Sabbatprinzip verwandt: Du musst dein Werk ruhen lassen, weil Gott alles für dich ist. Im Alten Testament war der Sabbat das Zeichen, dass das Volk nicht letztlich von seiner Produktivität lebt, sondern von einem Gott, der schon alles geschaffen hat. Im Neuen Testament wird dieses Prinzip vertieft: Christus ist unsere wahre Ruhe, in ihm hört die Seele auf, sich selbst gerechtfertigt und heil gemacht sehen zu wollen. Der Geist der Bibel leitet dazu, die innere Arbeit, sich vor Gott zu beweisen, ruhen zu lassen, damit Gottes Werk in Christus Raum gewinnt. Der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Thron oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen Dingen, und alle Dinge werden in ihm zusammengehalten, und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er selbst in allen Dingen den ersten Platz einnehme, denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung überströmend werde. Wo aber die Sünde überströmend geworden, ist die Gnade noch überschwänglicher geworden. Wer sich am Geist der Bibel orientiert, lernt, innerlich umzuschalten, weg von der Frage, ob er vor dem Gesetz bestehen kann, hin zu der Frage, wie groß Christus für ihn geworden ist. Das Gesetz bleibt ernst, aber seine Aufgabe verschiebt sich, es zeigt, dass wir einen Retter brauchen, es darf nicht länger als Leiter dienen, auf der wir versuchen, in eigener Kraft emporzusteigen. Je tiefer diese Einsicht sinkt, desto freier wird der Glaube, Christus als den zu ehren, in dem die ganze Fülle wohnt. Das befreit von subtilen Formen geistlicher Selbstinszenierung ebenso wie von lähmender Selbstanklage. Der Geist der Bibel ermutigt, im praktischen Alltag immer wieder bei Christus zu landen, in der Freude, dass seine Gerechtigkeit genügt, in der Ruhe, dass sein Werk trägt, und in der Zuversicht, dass er selbst durch seinen Geist das Gute wirkt, das er von uns sieht. So wächst ein Leben, das nicht um sich selbst kreist, sondern in allem einen leisen, aber klaren Klang trägt: Christus allein ist würdig, im Mittelpunkt zu stehen. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.